Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 15. Mai 2026. Wir sehen, machen wir heldenhaft nicht Bruck. Wir arbeiten, obwohl, wie ihr gehört, ihr könnt es gut hören, der Dominik Feusi ist trotzdem im Ausland. Er ist in Innsbruck in einem Wiener Kaffee. Er hat schon 2 Eier gegessen am Morgen früh.
Genau.
Das so ist bei den Österreichern. Sie kommen nicht mehr aus dem Kaffee raus, wenn sie mal drin sind. Ja, ganz kurz, Dominik, was machst du in Innsbruck?
Ja, ich habe da studiert vor 30 Jahren und ich bin da Mitglied worden von der Helvetia Uni Pontana. Das ist die Studentenverbindung von der Schweizer in Innsbruck. Ganz viele Theologen, weil das eine der berühmtesten deutschsprachigen theologische Fakultäten ist, betrieben von den Jesuiten. Also das alle liberalen Protestanten haben mich jetzt auf dem Radar. Der böse, schwarze, feuse Jesuit, oder? Das ist ja furchtbar. Aber es sind hervorragende Leute. Auch im Übrigen interessant, es sind fast alle St. Galler Bischöfe haben hier studiert. Wirklich, die letzten 3, 4, auch der aktuelle, der vor einem Jahr Bischof geworden ist, hat mit mir hier studiert vor 30 Jahren, weil man halt immer hier hingegangen ist. Und es ist eine hervorragende Universität für Theologie. Ich habe noch Politikwissenschaften hier gemacht, Geschichte habe ich auch ein bisschen studiert, aber das war ganz schlecht gewesen. Also ich habe da irgendeinen Vergleich gemacht zwischen österreichischer und Schweizer Neutralität. Und in Bern hat Frau Professorin Garam Wölgi die Arbeit einfach im Bausch und Bogen abgewiesen und gesagt, wissen Sie nicht, was wir verlangen für eine Seminararbeit. Aber es ist ein schönes Zusammentreffen, es ist eine tolle Stadt, auch geschichtsträchtig, oder? Ich meine, Tirol hatte mal Landsgemeinden gehabt. Dummerweise hat man die Fürsten von Tirol nicht weggeschickt, so wie wir die Habsburger. Darum hat dann die Margarete Maultasch Tirol an die Habsburger verschachert und dann sind sie nicht mehr los geworden.
Wobei, also verschachert finde ich jetzt gemein, sie ist ja einfach gestorben, oder?
Genau, ohne Kind.
Die Tirol sind einfach gestorben, die armen Sicher. Sie sind ausgestorben. Und wenn in Europa jemand ausstirbt, dann wird geerbt. Und wer erbt in Europa, sind immer die Habsburger.
Genau.
Also, aber was noch interessant ist, das hast du vorher mir erzählt, oder? Warum sind die Schweizer auf Innsbruck? Dominik, das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte, die einmal zeigt. Und ich sage jetzt das wirklich als ehemaliger Katholik. Wie wir diskriminiert worden sind in diesem Land. Gottverdeckel. Dominik.
Oder man kann ja sagen, Katholiken sind halt einfach bindungsfern in der Schweiz. Es hat keine katholische Uni gegeben im 19. Jahrhundert in der Mitte. Insbesondere, also ich meine, es hat Basel gegeben, es hat Zürich gegeben, es hat in der Romandie Akademie gegeben. Aber es hat keine katholische Uni gegeben. Und gleich hat es katholische Mittelschulen gegeben, Einsiedler, Engelberg und so weiter. Und vor allem die, die Theologie studiert haben, die sind dann irgendwo hin. Also ins Ausland, zum Beispiel eben auf Innsbruck, auf München, auf Mailand sind sie. Eichstätt ist beliebt, Münster ist beliebt und so weiter. Sie haben irgendwo hin müssen. Und erst 1889, die Gründung von der Uni Freiburg, wo dann eigentlich die katholische Universität geworden ist, dann sind auch die Auslandsstudentenverbindungen alle ein bisschen am Darben gewesen plötzlich. Ausser eben für, wenn man wirklich theologisch hat wollen, zu den besten Unis, dann hat man halt immer noch müssen auf München zum Beispiel oder auf Innsbruck.
Genau, und ich meine, Freiburg ist dann wirklich die Oase für katholische Professoren. Man hat gar nicht
100 Jahre lang.
Werden. Das muss man gar nicht sehen. Als Katholik bist du nicht Professor geworden in der Schweiz oder in der protestantischen Uni. Ich glaube, der Peter von Matt war einer der ersten Katholiken, die an der Uni Zürich hat dürfen Professor werden. Stellt euch das mal vor. Und das ist 60er Jahre oder glaube 70er Jahre. Ich weiß nicht mehr, wann der Peter von Matt angefangen hat. Wahrscheinlich erst 70er Jahre. Müsst ihr das mal vorstellen? Das ist schon unglaublich. Gut. Die schwarze Zeit ist vorbei. Es ist jetzt viel besser, nur leider ist niemand mehr katholisch und niemand mehr protestantisch. Es spielt keine Rolle mehr. Es ist traurig. Na gut, gehen wir schnell zu einem ganz anderen Thema, das auch zu tun hat mit der Kirche. Weil die Kirche hat immer gewusst, wie man mit Geld umgeht und wie man vor allem Wert aufbewahren. Und wer das auch weiss, ist BB Wertmetall. BB Wertmetall, eine famose Firma. Die machen jetzt eine Spezialaktion. Dominik, um was geht's?
Ja, man kann bei ihnen eben investieren in Silber. Und Silber, das gehört dann nachher im Spot, wird an ganz vielen Orten gebraucht. Fast mehr als Gold. Und darum ist Silber eine gute Anlage, sagt BB Wertmetall. Und man wird belohnt. Wenn man ein S-Depositokonto eröffnet mit 1000 Franken drauf, kommt man gerade zum Start eine Unze Silber über. Sozusagen wie ein Bonus. Und Wer das mitmachen will, der muss ganz gut zuhören, weil man muss einen bestimmten Code eingeben. Also das, die Aktion ist wirklich nur für Nebelspalterkunden und Zuhörer von Bern einfach.
Was haben Solarenergie, Elektromobilität, KI und Medizinaltechnik gemeinsam? Alles braucht Silber. Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren. Investieren Sie jetzt sicher in Silber mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Wenn Sie bis Ende Mai ein S-Deposito eröffnen, den Code Nebelspalter 26 angeben und mindestens 1'000 Schweizer Franken einzahlen, bekommen Sie ein Unze reines Silber geschenkt. Jetzt S-Deposito auf s-deposito.swiss eröffnen und profitieren.
Ja, und wenn ihr jetzt Angst habt, wir reden die ganze Zeit von der Geschichte vom Katholizismus. Nein, es gibt auch noch ein bisschen Aktualität, nämlich die Arena. Die Arena zu der 10-Millionen-Initiative hat stattgefunden am Mittwoch mit dem Bundesrat Beat Jans. Manöverkritik, Dominik, wie hat das gemacht?
Ja, er hat so gemacht, wie man es erwartet hat. Die Plattitüden. Ja, wo ich halt Plattitüden finde, also weißt, so Sätze wie «Ich tingle durchs Land, damit sie auch in Zukunft läuten können im Spital und es kommt jemand, damit ihre Mutter in Zukunft gepflegt wird», hat er gesagt. Und er fühle sich also nicht fremd im eigenen Land, wie wenn es um Überfremdung ging, oder? Und die Schweizer sind ja glücklich, also irgendwie ein Unverständnis vom Bundesrat, dass es da Leute gibt, wo irgendetwas machen, oder dann der Höhepunkt zur Frage eben mit der Asylkriminalität und den Problemen, die man dort hat. Wir haben eine Asylstrategie, wir lösen Probleme, die Initiative löst keine. Nein, er hat sie eben noch nicht, kannst du nachlesen. Asylstrategie 27, die tut man erst in 27 überhaupt einmal entwerfen, bis dann irgendwie mal ein Gesetz geändert wird. Geht es mindestens noch 2 Jahre länger, dann ist der Beat Jans sicher nicht mehr Justizminister. Er macht das ja nur, damit er selber nichts machen muss.
Genau, und ich muss sagen, das ist also wirklich der Herr Kutzbe. Herr Kutzbe, dass er das Gefühl hat, bei der Asylpolitik haben wir eine Strategie. Wir haben seit langer, langer Zeit die Asylpolitik nicht mehr im Griff. Da ist der Beat Jans nicht allein schuld. Da gibt es einen Vorgänger. Selbstverständlich. Es gibt viele Richter und es gibt viele Beamte, die da auch verantwortlich sind. Aber dass der Beat Jans behauptet, er hat einen Plan, im Gegensatz zu den Befürwortern dieser Initiative, ist also wirklich sehr, sehr speziell. Und das Zweite, was ich auch muss betonen, und da müsst ihr wirklich euch merken, der Beat Jans ist Bundesrat. Er hat 440'000 Franken kommt er von euch über. Jedes Jahr, damit er arbeitet. Und er muss Strategien machen, er muss Pläne machen, er muss umsetzen. Und nicht das Volk, das eine Volksinitiative macht und sagt, wir wünschen das und das. Das ist eine Frechheit, wenn der Beat Jans das findet. Dann soll er doch seinen Job aufgeben. Er ist für das angestellt, er muss das machen. Und sicher nicht die Initianten, sicher nicht Leute, wo gehen in ihrer Freizeit Unterschriften sammeln, um sich einzusetzen für irgendein politisches Ziel in der Schweiz. Das ist ja so eine Zumutung und das Argument hört man ja die ganze Zeit. Ja, ja, dabei, der Plan ist relativ einfach, es tut mir leid, es gibt nichts Banales und Triviales als Einwanderung begrenzen. Man muss einfach Grenzen zumachen, ist ziemlich einfach, auch mit dem Asylprozess, sehr einfach. Und nicht nur das schafft der Beat Jans. Aber wie war es mit den Befürwortern? Esther Friedrich war ja, Pascal Schmid von der SVP war und der Marcel Dettling. Wie haben die sich gemetzelt?
Ich habe das Gefühl, gut, jetzt auch nicht überraschend. Sie haben sich sehr gut vorbereitet. Man hat die Diskussion eben gelenkt auf das Asylthema und die Asylkriminalität. Das hat man gemerkt, das war irgendwie wie abgemacht gewesen. Es ist sehr eigentlich gut rausgekommen. Denn die grössere auch Kampagne der Befürworter, so im Sinn von, ja, es kann nicht mehr so weitergehen. Und ich glaube auch, das ist ziemlich clever, weil ja die Gegner von der Initiative gegen jeden Gegenvorschlag gewesen sind, kann man ihnen natürlich vorwerfen, dass, wenn man Nein stimmt, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Und das sagen es auch etwa die. Also ich habe zum Beispiel auch von uns Federal gemacht mit der Farah Rumi, das ist eine SP-Nationalrätin aus Solothurn, die faktisch sagt, ja, wir brauchen diese Leute, oder? Und wir müssen froh sein, wenn die kommen. Und eben, man sieht keinen Lohndruck, oder? Dabei, zum Beispiel in der Pflege. Also die Zuwanderung, die hat eben auch Folgen auf die Löhne, oder? Im Gesundheitswesen, nicht überall, aber in gewissen Stellen. Und das merkt man ein bisschen, das tun die Befürworter gut auch spielen. Auf der anderen Seite, bei den Gegnern, finde ich jetzt ein neues Argument, ist wirklich, wie gespielt seit dem Interview mit Elisabeth Baumschneider, dass, wenn man die Initiative annimmt, dass dann die Schweizer länger arbeiten müssen. Also wer ja stimmt, stimmt sozusagen ja, zum ein höheres Rentenalter einführen. Das ist natürlich so die letzte grobe Kampagnenkarte, die man jetzt zieht.
Also eben, es ist ein bisschen auffällig, oder? Ich bin ja immer noch überzeugt, dass wir ganz, ganz eng und Befürworter haben noch lange nicht gewonnen. Ich sage es da auch, man muss mobilisieren auf der Seite der SVP, sonst gewinnt man das nicht. Aber es ist immer noch möglich. Aber Gegner sind schon argumentativ aus meiner Sicht in der Defensive. Das merkt man daran, dass sie ständig neue Themen bringen, neue Argumente bringen. Oder das haben sie ja eine Zeit lang von Pflegenotstand die ganze Zeit berichtet. Dann ist am Dienstag ein hervorragender Artikel von der Katharina Fontana in der Zürich-Zeitung. Seither hört man nicht mehr so viel von der Pflegenot, weil Zahlen sind einfach lächerlich. Ich meine, wir haben das mit dem Tobias Weidmann besprochen diese Woche. Hört das Bern einfach spezial unbedingt nach. Wir holen netto 1'000 Ärztinnen jedes Jahr. Und von diesen 1'000 sind eigentlich 500 nötig, um die Leute zu versorgen, die wir sonst reinnehmen. Und der Punkt von der Einwanderungspolitik ist nicht, dass man sagt, wir wollen keine Einwanderung. Aber nicht für jeden Einzelnen, den wir brauchen, müssen wir doch nicht 10 reinnehmen, die wir nicht brauchen. Das ist doch der Punkt. Das ist das Problem. Und dort sieht man, dass das eine Migrationspolitik ist, die dumm ist und die nicht zielführend ist. Gut, jetzt hast du das Gefühl, eine Arena war ja früher wichtig gewesen, aber jetzt mit diesen Quoten, die das Fernsehen hat, ja, was ist die politische Bedeutung? Die Beate Hans ist aber nicht abgestürzt, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Er gilt immer als einer der meisten herausgeforderten Führungskräfte in der Landesregierung, aber er ist nicht abgestürzt, ist er nicht, oder?
Er hat einfach nichts gesagt. Also der heikle Punkt war, wo der Sandro Brotz ihn wirklich hat behaften wollte. Oder? Herr Jans, ist es wirklich eine Chaos-Initiative? Da hat er einfach nichts dazu gesagt. Oder? Aber er ist wirklich nicht abgeschützt, muss man sagen. Er war rhetorisch nicht brillant. Ich habe es gestern jemandem erklärt. Stell dir vor, der Alain Berset würde gegen die Initiative kämpfen. Die Situation wäre ganz anders. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, etwas vorauszusehen. Ich glaube auch, oder weißt du, der Meinungsbildungsprozess ist ja relativ weit schon. Es hat bei diesen Umfragen nur eine kleine einstellige Zahl von Leuten, die noch nicht weiss, wie sie, oder mindestens das sagt. Dann musst du ja eine Kampagne machen, die die Leute zum Wechseln von ihrer Meinung bringen. Und das ist erfahrungsgemäß ziemlich kompliziert. Das Entscheidende ist einfach, in beiden Lagern mobilisieren. Ich glaube, das wird massiv gemacht. Und das entscheidet am Schluss, ob es durchkommt oder nicht.
Genau, und dort muss ich sagen, dort hilft wahrscheinlich die zweite Vorlage, die Zivilschutzgesetzrevision, die hilft eher der Linken, habe ich das Gefühl. Weil die Bürger nicht checken, dass das wichtig ist, während die Linken merken, da geht es auch wieder um eine heilige Kuh von ihnen, die nicht abgeschlachtet wird, weiss Gott, sondern man gibt ihnen ein kleines Schlägli aufs Fudi, einer heiligen Kuh. Also wirklich nicht, aber es mobilisiert die Linken sicher viel mehr als die Bürgerlichen. Gut, ihr merkt es, es ist klar, es ist jetzt Bruck, die Leute gehen in wohlverdienten Urlaub oder auch nicht so wohlverdient, wenn wir auch mal sagen, dann muss man ihren Protestantismus wieder reinbringen, da in Bern einfach.
Genau.
Aber was interessant war, und Erik Guyer, der Chefredakteur der Zürcher Zeitung, hat das heute meiner Meinung nach hervorragend auf den Punkt gebracht, in seinem Leitartikel. Was hat man alles gehört vor dem Gipfel Trump, Xi in Peking, wie die Amerikaner da gar keine Leverage haben und so weiter. Und heute muss man sagen, das Resultat sieht sehr, sehr viel positiver aus für die Amerikaner. Dominik, deine Einschätzung?
Ja, das wird so angestellt. Der Gipfel hat jetzt nicht irgendwelche Resultate gebracht im Sinne von grosse Absichtserklärungen. Aber letztlich muss ich gleich sagen, auch die Bilder, die Bildsprache hat mir gezeigt, dass da zwei Länder sind, wo natürlich geopolitisch unterschiedliche Interessen haben, aber die nicht morgen im Krieg sind und auch nicht in Taiwan einmarschieren oder so. Ich glaube, auf beiden Seiten ist man sich bewusst, dass das nicht eine gute Option ist, mindestens im Moment. Auch China, ich meine, natürlich ist China nicht eine lustige Grossmacht, aber es ist auch nicht irgendwie das Reich des Bösen, das muss man auch wieder mal festhalten, oder?
Ja, wir wissen es nicht so recht.
Ja. Sie spielen das langes Spiel. Sie spielen
ja, oder? Sie rufen einfach auf, wie verrückt, und man fragt sie, wieso. Weil Taiwan tut sie nicht bedrohen, aber Das habe ich auch spannend gefunden. Xi hat ja eigentlich sehr deutlich gesagt, Taiwan ist ein Problem und der Trump ist auch überhaupt nicht darauf eingegangen. Aber was wichtig ist, oder? Strasse von Hormuz hat Iran eine schlechte Nachricht müssen verzeichnen, dass nämlich China immerhin öffentlich sagt, sie wollen mithelfen. Und auch öffentlich gesagt haben, dass die Iran nicht dürfen Atombomben haben dürfen. Jetzt ist das nicht so viel wert. Die Chinesen machen noch das Gegenteil im hinteren Rücken. Aber immerhin, in der Öffentlichkeit haben sie es das mal müssen sagen. Und was eben vor allem entscheidend ist, wenn man schon einfach sieht, die Wirtschaftsdelegation, die die Amerikaner mitgebracht haben, die spricht ja extrem dafür, dass der Trump China engagieren will. Also es ist eigentlich die Zeit vom Zollkrieg zwischen China und Amerika. Das scheint ein bisschen vorbei. Man will eigentlich gegenseitig wieder mehr investieren, mehr handeln. Das ist ja alles positiv. Und vor allem ist wichtig, dass die Leute merken, China ist viel mehr negativ betroffen vom Iran-Krieg als Amerika, weil China einen grossen Teil von seinem Öl aus dem Nahen Osten bezieht und da ein extremes Problem hat. Die Energiepreise ist hoch, das trifft alle. Aber die Chinesen kommen zu wenig Öl über. Sie haben ein richtiges Problem mit dem Öl und das ist etwas, was sie jetzt eher geschwächt hat. Gut, wir gehen jetzt aber gleich noch zurück, schnell in die Schweiz. 10 Millionen Initiativen, wir haben es erwähnt. Das ist das Thema, das ist die Auseinandersetzung in diesem Jahr. Meiner Meinung nach wird es sogar eine ganz wichtige historische Auseinandersetzung, weil es hat natürlich Implikationen auf die Rahmenverträge, je nachdem, wie da abgestimmt wird. Und deshalb hört jetzt gut zu, eine Information von den Befürwortern.
Pro Sekunde wird rund 1 Quadratmeter Land in der Schweiz zubetoniert. Wir verlieren damit die Natur als Lebens- und Erholungsraum. Deshalb Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative. Die will, dass die Zuwanderung endlich gesteuert und gebremst wird. Es könnten in den nächsten 23 Jahren fast noch 1 Million Zuwanderer kommen, aber der Bundesrat muss endlich handeln und Massnahmen ergreifen. Ja zu einer lebenswerten Schweiz. Deshalb am 14. Juni 2026 Ja zur Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz».
Ja gut, wir haben es am Anfang erwähnt, du bist in Innsbruck, du bist in Österreich. Österreich ist eigentlich ein Land, das wirklich erstaunlich ist. Es ist ja ein Nachbarstaat von uns und doch würde ich sagen, die Schweizer wissen am wenigsten von dem Nachbarn. Obwohl viele Sachen ja ähnlich sind. Es ist ein Kleinstaat, es ist ein Alpenstaat. Wir haben historisch enge, einmal auch ein bisschen kontroverse Beziehung zu den Österreichern. Wie ist der Zustand von dem Land, Dominik?
Ja, es ist interessant. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist eine ähnliche, aber weniger bekannte Situation wie zum Beispiel in Deutschland. Also du hast halt auch eine Koalition von denen, die nicht recht sind, weil sie Angst haben vor dem Aufstieg von dieser rechten Partei. In Österreich ist das die Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, die sogenannte Blaue. Und es gibt ähnlich, man redet zwar hier nicht von einer Brandmauer, aber es erinnert schon sehr an Deutschland und auch an Frankreich. Und die an der Macht sind, das ist, deren sagt man, das ist typisch Österreich, ist die sogenannte Zuckerl-Koalition, weil das aus der ÖVP, SPÖ und aus den Neos ist. Die ÖVP ist türkis, die SPÖ ist rot und die Neos ist pink. Darum sagt man eben Zuckerl. Die kleinen Bonbons, so nennt man die Koalition. Der Diminutiv ist sehr österreichisch. Und vor einem Jahr bin ich auch da gewesen, wo die Koalition ganz frisch war. Und dann hat man mir gesagt, ja, das wird nicht heben. Ah, das ist ganz, ganz schwierig. Jetzt sagen alle, ja, erstaunlich, die Koalition hebt. Aber sie hebt natürlich nur aus Angst vor der Blauen. Und Handlungsfähigkeit ist nicht wahnsinnig da. Man hat verkündet, mit mir 2026 zum Jahr der Reformen. Und da ist aber bis jetzt noch nichts vorgekommen. Man will den Staatshaushalt sanieren um mehrere Milliarden. Das ist bis jetzt auch nicht gelungen, weil insbesondere die Roten nicht mitmachen, oder? Weil am Schluss die Roten eben immer Roten sind. Die ÖVP, die alte Volkspartei, die will die Regierung nicht in die Luft sprengen, darum bleibt sie dabei. Und was noch, ein bisschen Glück haben sie noch, es gibt in diesem Jahr keine Wahlen auf nationaler Ebene und auch nicht in den Bundesländern. Weil das ist oft in Österreich, haben dann irgendeinen grossen Wahlsieg oder Wahlverlust in einem Bundesland zu einer Regierungskrise geführt, die am Schluss zu Neuwahlen geführt hat. Stichwort Neuwahlen, das ist eben auch, wenn die Koalition wieder aufgelöst werden, denken alle, es bleibt dann mehr oder weniger bei dem, außer dass die Blauen noch stärker werden. Die sind jetzt schon fast bei 30% und das will eigentlich niemand von denen, die an der Macht sind. Und darum hat man so eine komische Stimmung, Mir hat einen guten Freund da gesagt, weißt, es gibt in Österreich auf eine Frage, wie findest du das gut oder schlecht? Gibt es immer drei Antworten? Ich finde es gut, ich finde es schlecht oder es ist mir wurscht. Und ganz viele Leute sagen, es ist mir halt wurscht, wie es denen in Wien geht, weil man einfach gar nichts mehr erwartet und weil man letztlich auch die Blauen nicht will, oder viele? Aber darum bleibt man bei denen, wo man hat, bei dem, was man hat.
Wie ist eigentlich die wirtschaftliche Lage von Österreich? Eben mit dem dürrigen Wurstel, im Zeichen vom Zucker. Wie geht das?
Ja, es ist relativ schwierig. Österreich hat immer noch grosse Industrie, vor allem so ab Linz in Niederösterreich und um Wien. Ich habe vorher die Nachrichten gegoogelt, da hörst du Verschiedenes. Also da braucht es Strukturreformen. Sonst, in Vorarlberg läuft es gut, aber ich sage dann alle immer, in Vorarlberg läuft es gut, weil die Schweiz nebendran ist. Oder? Vorarlberg tut viel mehr mit der Schweiz handeln als der Rest von Österreich. Du musst dir vorstellen, der Rest von Österreich macht 80% vom Industrieumsatz im EU-Binnenmarkt und im Vorarlberg ist es natürlich deutlich weniger, weil sie eben mit uns handeln. Also gerade St. Gallen tun sehr clever gewisse Sachen eben an den Grenzen produzieren oder auch entwickeln. Ich meine, in Vorarlberg gibt es ganz tolle, weltweite, fast die haben fast eben am Schluss eine alemannische Unternehmenskultur. Es sind ja eigentlich Schweizer, oder, muss man sagen. Und die sind sehr innovativ, da gibt es wirklich tolle Firmen, die weltweit führend sind. Das ist im Rest von Österreich nicht so. Und die leidet natürlich schon, die Wirtschaft. Also das ist nicht, da gibt es nicht wahnsinniges Wachstum. Und das führt dann auch zu Problemen im Sozialstaat, Finanzierung von der Renten und so weiter, wo die Regierung bis jetzt nicht gewagt hat, anzupacken.
Aber was schon interessant ist, ist, wie man sich mit so einer Situation kann arrangieren kann, die ja nicht gut ist. Eben eine Regierung, die zusammengeklebt wird, wo eigentlich total unterschiedliche politische Parteien drin sind. Aber man kann noch recht lang so existieren. Es ist ja auch
ein System.
Der Fall, oder? Und wir haben jetzt in England erlebt, wie auch die Labour-Partei so wahnsinnig verliert. Aber auch dort ist es durchaus möglich, dass man noch recht lang durchwurstet. Und was mich immer erstaunt, ist, dass Politiker nicht mehr Angst haben vor dem Kladderadatsch. Dass irgendeinmal der Krug bricht. Und das nachher wirklich unkontrollierbar wird. Das finde ich schon erstaunlich. Und Österreich finde ich insofern auch noch spannend jetzt aus Sicht von der Schweiz. Früher hat man ja FPÖ, das ist was riesen Thema gewesen, Haider und so weiter, auf und ab. Hat man in den Medien viel darüber berichtet. Heute muss ich sagen, es interessiert niemand mehr. Und wahrscheinlich, weil man jetzt in der AfD hat in Deutschland, das ist praktisch das Gleiche. Genau. Man hat Le Pen, man hat den Farage. Es ist überall das Gleiche jetzt in Europa. Ich weiss gar nicht mehr, welches Land nicht Rechtspopulisten hat, die wachsen. Das ist auch so etwas, wo man das Gefühl hat, merkt ihr das nicht? Das muss doch irgendetwas bedeuten. Aber bis jetzt wird immer noch durchgewurstet. Und Österreich ist insofern sicher das Land des Durchwurstelns. Das glaube ich schon, das gehört auch zu der Mentalität, so die Gulasch, Cremeschnitt, nein, Sachertortenverschwörung. Das ist alles Klischee, gell? Das ist wirklich eine Stunde des Klischees. Aber nein, es ist einfach so. Das Österreich überlebt ja immer wieder und ist ja auch wirtschaftlich. Nicht brillant, aber doch auf höherem Niveau. Absolut auf höherem Niveau.
Das ist so. Also da muss man wirklich sehen, es hat natürlich damit zu tun, dass du da, also die Lebenshaltungskosten viel tiefer sind. Wobei ich gerade heute wieder gehört habe, sie haben auch eine Art eine Immobilienkrise. Also in Innsbruck eine Wohnung kaufen ist, oder mieten ist wahnsinnig teuer geworden in den letzten 10 Jahren. Man sagt mir, das sei insbesondere wegen der deutschen Bildungsflüchtlinge. Also es muss Tausende von Studenten haben, aus reichem Haus, irgendwo aus Deutschland, wo es vielleicht nicht an die ETH geschafft haben oder so, und dann in Innsbruck studieren. Das ist eine relativ gute Uni, also vor allem auch für Rechtswissenschaften ist sie bekannt, für Medizin ist sie bekannt in Österreich. Und die mietet sich dann da. Das ist eine 3-, 4-, 5-Zimmer-Wohnung zu einem unglaublichen Preis, den sich ein Österreicher nicht leisten kann. Da gibt es einen Unmut und es gibt auch da einen Unmut gegenüber der Zuwanderung eben aus Syrien, Afghanistan und so weiter. Und ich habe jetzt keine Zahlen recherchiert, aber mir ist gestern auch da in der Fußgängerzone ja, die sogenannten Talahons, so die 13, 14, 15, 16-Jährigen aus diesen Kreisen, die einfach rumstehen mit irgendwelchen Fake-Label-Taschli und am Boden speuzen. Es ist einfach, also die Art und Weise von Zuwanderung kommt hier auch an und die kommt bei den Tiroler, bei den Leuten, die hier aufgewachsen sind, genauso schlecht an wie bei der Schweizerei.
Genau. Und leider haben die Tiroler die Landsgemeinde aufgegeben, deshalb haben sie keine direkte Demokratie, deshalb können sie nicht einmal abstimmen über die armen Sicher. Wir können darüber abstimmen, ihr wisst, wie ihr müsst stimmen, da müssen wir jetzt mal eben wieder mal klar machen, ihr müsst ja stimmen, ihr müsst ja stimmen, ihr müsst ja stimmen, es lange, der Zapfen ist ab, es ist zu viel. Gut, das war Bern einfach an dem 15. Mai 2026, Dominik Feusi und Markus Thom auf nebelspalter.ch. Ja, ihr hört uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen immer noch ein schönes Wochenende, einen schönen Urlaub, falls ihr ihn verdient habt, nur dann. Und sonst merkt ihr euch eins, wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht es gut und bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch